Letztes Wochenende habe ich dieses Predigtthema und den Predigttext für heute ausgesucht und ich habe die Lage verfolgt und ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, wie sich das im Laufe dieser Woche sich entwickelt. Und mir ist für heute wichtig, dass ich mir wünsche, dass wir im Gebet füreinander einstehen, aber auch, dass wir als Christen einen Unterschied machen. Denn Frieden fängt bei jedem ganz persönlich an. Und es hat ganz viel mit uns zu tun, mit dem, wie wir dieses Leben gestalten, mit dem, wie wir uns für Frieden einsetzen. Und so ist das Predigtthema für heute Abend, so ist Versöhnung. Und ich möchte einsteigen mit einer Geschichte, die ich gefunden habe, die mich sehr bewegt hat. Ein Vater und Sohn lebten friedlich und in völliger Eintracht. Sie lebten vom Ertrag ihrer Felder und Herden. Sie arbeiteten miteinander und teilten, was sie gemeinsam ernteten. Doch dann fing alles mit einem Missverständnis an. Eine immer größer werdende Kluft bildete sich zwischen ihnen, bis es zum heftigen Streit kam. Von da an mieden sie jeden Kontakt zueinander und sprachen kein Wort mehr miteinander. Eines Tages klopfte jemand an der Tür des Sohnes. Es war ein Mann, der Arbeit suchte. Kann ich vielleicht bei dir einige Reparaturen durchführen, war seine Frage. Ich hätte schon Arbeit für dich, antwortete der Sohn. Dort auf der anderen Seite des Baches steht das Haus meines Vaters. Vor einiger Zeit hat er mich schwer beleidigt. Ich will ihm beweisen, dass ich ohne ihn leben kann. Hinter meinem Grundstück steht eine alte Ruine. Davor findest du einen Haufen Steine. Damit kannst du eine 2 Meter hohe Mauer vor meinem Haus errichten. So kann ich mir sicher sein, dass mein Vater mich nicht mehr sieht. Ich habe verstanden, antwortete der Mann. Dann ging der Sohn für eine Woche auf Reise. Als er wieder nach Hause kam, war der Mann mit seiner Arbeit fertig. Aber was für eine Überraschung für den Sohn. Denn anstatt einer Mauer hatte der Mann eine Brücke gebaut. Da kam auch schon der Vater aus seinem Haus, lief über die Brücke und nahm seinen Sohn in die Arme. Was du getan hast, ist wunderbar. Eine Brücke bauen zu lassen, wo ich dich so verletzt habe. Ich bin stolz auf dich und ich bitte dich um Vergebung. Während der Vater und der Sohn Versöhnung feierten, räumte der Mann sein Werkzeug auf und schickte sich an, weiterzuziehen. Nein, bleib doch noch bei uns, denn wir haben noch genügend Arbeit für dich, sagten sie zu ihm. Der Mann aber antwortete, gerne würde ich bei euch bleiben, aber ich habe anderswo noch so viele Brücken zu bauen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir Menschen, wir bauen lieber Mauern als Brücken. Wir ziehen lieber Mauern hoch, als miteinander zu reden, Dinge zu klären und echte Versöhnung zu leben. Freunde, Familien brechen im Streit den Kontakt ab und reden nicht mehr miteinander. Jeder ist dann zu stolz, um den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen. Und dann kommen so Gedanken durch den Kopf. Ja, wenn der andere was von mir will, kann er doch den ersten Schritt auf mich zugehen. Er kann sich doch bei mir entschuldigen. Der andere muss zuerst kommen. Ich glaube, jeder von uns kennt solche traurigen Geschichten. Von zerbrochenen Freundschaften, die bittere Enttäuschung über den anderen, die Trauer über den verlorenen Draht zueinander. Das alles kennen wir gut. Aber kennen wir auch die andere Seite? Den Weg über die Brücke auf den anderen zu? Vergebung? Versöhnung? Ein echter Neuanfang? Bevor ich mit euch schauen möchte, was es braucht, dass wir versöhnt miteinander leben können, möchte ich erstmal auf diese beiden Begriffe Vergebung und Versöhnung eingehen. Denn unter Vergebung und Versöhnung versteht jeder so ganz Unterschiedliches. Und manch einer setzt diese beiden Begriffe auch gleich. Aber vergeben und versöhnen ist nicht das Gleiche. Da ist ein großer Unterschied. Bei der Vergebung geht es um mich. Das hat ganz alleine was mit mir zu tun. Da brauche ich nicht unbedingt die andere Partei dazu, sondern es geht um mich. Weil es bei der Vergebung darum geht, die negativen Gefühle und Einstellungen gegenüber der Person, die mich verletzt hat, loszulassen und zu überwinden. Und das hat ganz alles mit mir selber zu tun, mit der Entscheidung, dass ich das loslassen und überwinden möchte, dass ich dem anderen vergeben möchte. Und wenn man das nicht tut, dann bleibt man ein Gefangener. Denn Vergebung ist das, was uns frei macht. Und wenn wir nicht vergeben, dann bleiben wir gefangen in diesen Gedanken. Und vielleicht kennt ihr das, dass man so im Kopf regelrechte Schlachten ausführt. Dann hat man so ausgedachte Dialoge und man steht immer besser da als der andere, der einen so verletzt hat. Man erfährt Genugtuung und spielt es innerlich immer wieder durch, immer und immer wieder. Aber dabei kommt man aus diesem Gedankenkarussell nicht mehr raus und es ist so ein Endloskreislauf. Wenn ich mich aber entscheide, dass ich das überwinde und loslasse, dann kann ich frei werden. Und kann frei werden, mein Leben ganz anders zu gestalten und Beziehungen wieder ermöglichen zu lassen. Und bei der Versöhnung, da geht es nicht nur um mich, sondern in der Versöhnung, da geht es auch um den anderen. Weil bei der Versöhnung geht es darum, dass eine Beziehung wiederhergestellt wird. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Meine letzten zwei Schuljahre, die ich an der Realschule erlebt habe, die waren echt schwer. Ich hatte einen Klassenkameraden, der mir das Leben sehr schwer gemacht hat. Ich habe jeden Tag irgendwelche Sachen suchen müssen, die er versteckt hat oder auch kaputt gemacht hat. Und ich kam mit ihm nicht klar, er kam mit mir nicht klar. Und es waren in diesen zwei Jahren immer wieder ein echter Albtraum, unsere Begegnungen. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, dass ich das loslassen möchte, als ich mit der Schule fertig war und wusste, ich habe jetzt auch den Abstand zu ihm. Und ich habe für mich gemerkt, ja, ich kann ihm vergeben. Aber versöhnen habe ich erstmal nicht hinbekommen. Wir haben uns Jahre später bei einem Klassentreffen mal wieder gesehen und er hat sich entschuldigt für das, für diese zwei Jahre und für das, was wir so alles miteinander erlebt haben. Und ich habe gemerkt, so einfach ist es mit der Versöhnung nicht. Weil bei der Versöhnung geht es um das Vertrauen. Und Vertrauen heißt, dass der andere sich auch als vertrauenswürdig erweist, dass man dem anderen wieder vertrauen kann. Und wenn der andere sich nicht als vertrauenswürdig erweist, dann wird es auch nicht funktionieren, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Vergebung ist aber der erste Schritt auf dem Weg zur Versöhnung. Und ich habe für heute Abend diese Geschichte über Josef und seine Brüder mitgebracht. Thomas hat sie uns gerade vorgelesen. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie Vergebung zur Versöhnung führt. Josef und seine Brüder waren miteinander verfeindet, getrennt und wieder vereint. Wie konnte das geschehen? Ganz kurz erzählt klingt die Geschichte so. Ein Mann namens Jakob hatte 12 Söhne. Sie hießen Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon, Josef und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Von 4 verschiedenen Müttern. Und diese Jungs standen im permanenten Wettbewerb um Papas Wohlwollen. Und Josef war Jakobs Lieblingssohn. Einmal träumte er, 11 Sterne, die Sonne und der Mond hätten sich vor ihm verneigt. Und eines Tages schenkt der Vater Jakob Josef einen wunderschönen Mantel. Und den Brüdern platzt der Kragen. Sie verprügeln ihn, stoßen ihn in ein Loch und verkaufen ihn an Sklavenhändlern. Und dem Vater erzählen sie, wilde Tiere hätten den Bruder umgebracht. Man ist entsetzt. Und hier in dieser Geschichte passiert etwas ganz Krasses. Die Jungs haben Zoff miteinander. Sie stehen im Konflikt und im Wettbewerb miteinander. Aber dann überschreiten die Brüder eine rote Linie. Sie greifen zu härteren Maßnahmen. Jetzt geht es um Gewalt, um Lüge, um Hass und um Mordlust. Am Konflikt waren alle beteiligt. Aber jetzt gibt es Täter und Opfer. Und Schuld ist mehr und anders als ein Konflikt. Josef kommt als Sklave nach Ägypten, macht Schlimmes durch und landet im Gefängnis. Und genau dort dreht sich seine Geschichte. Ein Mitgefangener erkennt Josefs ungewöhnliches Potenzial. Josef kommt frei und berät die ägyptische Regierung. Er organisiert Maßnahmen gegen eine Hungersnot und das macht er so gut, dass er zur Nummer 2 in Ägypten wird. Was für eine steile Karriere, vom Sklaven zum Vizepräsidenten. Was Josef anpackt, gelingt. Und doch gibt es diese Hungersnot im Nahen Osten. Zeiten, in denen Menschen fliehen, weil sie sonst verhungern. Zeiten, in denen das Gut für die vielen hungrigen Münder kaum reicht. Es treibt die Menschen aus der Heimat in die Fremde. In der Hoffnung auf Erbarmen. Und auch Jakobs Familie treibt es nach Ägypten. Sie ahnen nicht, was passiert. Sie hoffen auf Unterstützung und treffen auf Josef. Man kann sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und Josef nimmt sie auf. Den alten Vater, die 11 Brüder, den gesamten Tross. Er versorgt sie. Sie haben Glück gehabt. Den Bruder, den sie loswerden wollten, wird jetzt ihr Retter vor dem Tod. Soweit die Vorgeschichte. Und die Geschichte ihrer Versöhnung dauert um einiges länger. Ja, sie versöhnen sich tatsächlich. Und danach ist Frieden. Eine gemeinsame Zukunft kann gestaltet werden und ein neues Miteinander wird möglich sein. Und ich möchte mit euch schauen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe uns 5 kleine Veränderungen mitgebracht, die passiert sind, dass diese Versöhnung geklappt hat. Und es ist ein Wunder, dass das geklappt hat. Versöhnung ist nicht der Normalfall. Dass nicht eine Partei sich völlig verweigert und nicht mitspielt, das ist ein Wunder. Dass in beiden Bereitschaft und Kraft wächst zu einem neuen Miteinander, das ist ein Wunder. Aber dieses Wunder fällt nicht vom Himmel. Gott wirkt es und Menschen tun es. Die erste Veränderung, die passiert ist, es vergeht Zeit. Dafür muss man nichts tun, die Zeit vergeht von allein. Und trotzdem machen wir uns für einen Moment bewusst, 17 Jahre liegen zwischen der Hungersnot, dem Wiedersehen und der Versöhnung. 17 Jahre irgendwie Waffenstillstand, aber auch nicht mehr. Josef gibt seiner Familie ein Dach über dem Kopf und geht seinen Geschäften nach. Keine Klärung. Stellt euch mal diese steifen Geburtstagsfeiern in dieser Großfamilie vor. 17 Jahre lang. All das Unausgesprochene, Ungeklärte, Verschwiegene. Und wenn man zusammen ist, dann spricht keiner über die belastende Situation. Zeit muss vergehen. Aber dann gibt es einen Anlass. Jakob stirbt. Es gibt eine Beerdigung und dann sitzen sie irgendwann allein nach dem Kaffeetrinken am Tisch. Die Gäste sind weg, der Streuselkuchen ist gegessen und die Brüder spüren, so kann es nicht weitergehen. Der alte Vater garantierte eine Art Sicherheitsabstand. Niemand wagte in seiner Gegenwart den offenen Streit. Aber jetzt ist Jakob weg. Was wird passieren? Und die Brüder rechnen mit dem Schlimmsten. Josef könnte sich rächen. Noch einmal muss Jakob herhalten. Josef, sagen sie, Jakob, unser ehrwürdiger Vater, wollte, dass du uns nichts antust. Wir erfahren hier an dieser Stelle nicht, ob es wirklich Jakobs letzter Wille war und letzter Wunsch. Aber es ist durchaus möglich. Aber es macht deutlich, es gibt eine Zeit, da sind die Dinge noch nicht reif. Und dann aber gibt es eine Zeit, da sind die Dinge reif. Und ich wünsche es uns aus tiefstem Herzen, dass wir nicht 17 Jahre auf Versöhnung warten müssen. Die zweite Veränderung, die passiert ist, Josef durchbricht die Familienregel. Denn man kann schon fragen, wie kommen die Brüder eigentlich auf die Idee, dass Josef ihnen jetzt an die Gurgel gehen will? Er hat sie 17 Jahre in Frieden gelassen. Das erfahren wir aus der Familiengeschichte. Denn da streiten zwei Werte miteinander. Einerseits achtet man die Väter hoch. Der Respekt vor dem, der der Familie vorsteht, ist gewaltig. Und auf der anderen Seite ist die Geschichte dieser Familie eine Kette von Zerwürfnissen und Trennungen. Der Urgroßvater Abraham konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammenwirtschaften. Sie mussten sich trennen. Und das Verhältnis vom Vater Jakob zu seinem Bruder Esau war eine einzige Katastrophe. Lüge und Betrug war das ständige Muster ihrer Beziehung. Und dann entwickeln Familien dunkle Regeln. Mit dem reden wir nie wieder. Wenn es hart auf hart kommt, geben wir keinen Millimeter nach. Der ist für uns gestorben. In Jakobs Familie hat der Onkel Esau ein einziges Mal die Regel ausgesprochen, die den Hass mit dem Respekt vor dem Vater Isaak zusammenhielt. Wenn die Beerdigung vom Vater Isaak vorüber ist, dann erschlage ich meinen Bruder Jakob. Woher wissen Josefs Brüder, dass sie handeln müssen? Sie kennen die Familienregel. Und Familienregeln sind mächtig. So macht man das bei uns. Schon immer. Versöhnung kann es bei Josef und seinen Brüdern nur deshalb geben, weil Josef diese Familienregel durchbricht. Das Leid soll aufhören. Und was sich jetzt hier so schnell und so kurz anhört, ist nicht einfach. Denn ich habe es gerade schon gesagt, so Familienregeln sind mächtig. Und doch lohnt es sich, Familienregeln zu durchbrechen, damit Frieden möglich ist. Die dritte Veränderung, die passiert ist, Schuld wird beim Namen genannt. Es wird schmerzhaft. Wer die Geschichte aufmerksam liest, der spürt, es kommt endlich alles auf den Tisch. Die Brüder beschönigen nichts mehr, sondern Schuld und Sünde nennen sie das, was ihr Konto belastet. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft. Dich um dein Leben betrogen und dein Leben in Gefahr gebracht. Punkt. Sie sagen nicht, ach Josef, wir haben es doch nicht so gemeint. Doch, sie haben es genau so gemeint. Und es war Absicht. Der Bruder muss weg. Und so stehen sie zu ihrer Bosheit und bekennen ihr Versagen. Und Josef bestätigt das Bekenntnis seiner Brüder. Ihr hattet Böses für mich geplant. Es ist euch nicht einfach unterlaufen. Ihr hattet nicht einfach mal eine schwache Stunde. Lasst uns die Dinge beim Namen nennen. Eure Pläne waren abgrundtief böse, niederträchtig und gemein. Es wird hier reiner Tisch gemacht. Und das geht nur, wenn endlich eingestanden wird, was geschehen ist. Und es hat was Erlösendes. Die Opfer hören endlich, dass es Unrecht war. Und die Täter dürfen endlich alle Entschuldigungen fahren lassen, die ihr Gewissen eh nie geglaubt hat. Aber ohne so eine Klarheit wird es keine tiefe Versöhnung geben. Da reinigt sich was. Da löst sich eine schwere Last. Da wird befreiend geweint. Josef weint in dieser Geschichte 7-mal. Der Vizepräsident von Ägypten, das Versteinerte, verflüssigt sich in diesen Tränen, weil endlich reiner Tisch gemacht wird. Und das hat ganz viel damit zu tun, den eigenen Schmerz zu sehen. Und Verletzungen, die uns andere zufügen, die sind schmerzhaft. Aber wir müssen diesen Schmerz spüren. Denn so oft passiert es, dass wir genau dem aus dem Weg gehen. Wir flüchten uns in unsere Gedanken und in Anklage und in Rache und Rechtfertigung, weil es weniger wehtut, einfach zu denken, was ist der andere für ein riesengroßer Idiot, als sich tatsächlich den Schmerz zu spüren, den der andere einem zugefügt hat. Unser Gedankenkarussell schützt uns davor, den eigenen Schmerz wirklich zu spüren. Und deswegen gelingt es uns nicht so oft, daraus auszubrechen. Aber ohne an den Kern, ohne an diesen Schmerz ranzukommen, lässt sich die Situation nicht lösen. Emotionen gehören zur Vergebung mit dazu. Wer nicht spüren kann, was ihn tatsächlich getroffen hat, was ihn so verletzt hat, der kann sich von diesen Gedanken nicht lösen. Manche Menschen kommen ihren Gefühlen auf die Spur, wenn sie sich Zeit zum Spüren nehmen. Was habe ich in dieser Situation eigentlich genau empfunden? Was habe ich gespürt? Anderen hilft es, wenn sie versuchen, die Gefühle hinter ihren Gedanken zu erspüren. Wenn ich denke, der andere ist so ein egoistischer Mensch, dass ich mal frage, was ist das eigentlich, was ich da fühle? Ist es Hilflosigkeit? Ist es Trauer? Ist es Schmerz? Oder wenn ich denke, der andere, der hat mich im Stich gelassen, was ist es dann, was ich spüre? Ist es Enttäuschung, Frustration, Schock? Es geht in der Regel viel weniger um das Geschehene als vielmehr um das Gefühl, das es in einem ausgelöst hat. Und die eigenen Gefühle benennen zu können, die schenken Klarheit, weil es beim Lösen hilft, weil wir Lösungen für uns finden können, wenn wir wissen, dass wir uns in der Situation hilflos gefühlt haben. Dann können wir aktiv etwas dafür tun, dass wir uns nicht mehr hilflos fühlen. Die vierte Veränderung, die passiert, auch Josef ist ein anderer geworden. Josef steuert nämlich etwas ganz Entscheidendes bei. Josef ist im Laufe seines Lebens ein anderer geworden. Er hat seinen Platz im Leben gefunden. Was das bedeutet, sieht man an einer grundlegenden Veränderung der Geschichte. Am Anfang ist Josef ein Träumer. Die 11 Sterne, Sonne und der Mond verneigen sich vor ihm. Und jetzt am Ende dieser Geschichte verneigen sich die Brüder tatsächlich vor ihm. Sie halbieren ihre Größe, sie knien im Staub und verehren den mächtigen Bruder. Aber Josef ist nicht am Ziel seiner Träume. Er will nicht mehr haben, wovon er als junger Mann geträumt hat. Erstens, weil er erwachsen geworden ist und zweitens, weil er verstanden hat, dass er ein Mensch ist und dass ein Mensch nur vor Gott anbetend in die Knie gehen soll und niemals vor einem anderen Menschen. Josef musste einen langen Weg gehen, um Demut zu lernen. Ich bin auch nur ein Mensch. Und Josef hat es auf die harte Tour gelernt, in den Tiefen des ägyptischen Knasts und dann auf der Höhe der Macht. Ich bin nur ein Mensch. Und das hat ihn verändert. Und das heilt nun die Beziehung zu seinen Brüdern. Er muss sie nicht mehr besiegen oder über ihnen thronen oder in irgendeiner Art und Weise besser sein. Versöhnung wird möglich, weil Josef sich verändert hat und er seinen Brüdern auf Augenhöhe begegnen kann. Wir Menschen, wir sind dazu geschaffen, dass wir einander liebevoll und bereichernd begegnen. Und ich glaube, tief in unserem Herzen spüren wir das alle. Es ist richtig, liebevoll miteinander umzugehen. Und dass uns Frieden und Großmut weiterbringen als Hass und Intrige. Und doch gelingt uns das als Menschen nicht immer. Wenn ein Mensch uns schlecht behandelt, dann denken wir, der ist so fies und gemein, der hat Vergebung nicht verdient. Aber der Punkt an der Sache ist, nur Menschen, die es nicht verdient haben, brauchen Vergebung. Stell dir mal vor, es gäbe einen Mensch, der in allem gut wäre und in allem sich richtig verhalten würde. Der immer liebevoll ist und geduldig wäre. Dann würden wir vielleicht über diese Person sagen, okay, der hat Vergebung wirklich verdient. Aber der braucht die Vergebung nicht, weil er alles richtig macht. Und wir, so wie wir hier in diesem Raum sind, wir gehören alle zu einer anderen Sorte Mensch, zu denen, die Vergebung nötig haben. Jeder von uns. Und die fünfte und letzte Veränderung, die passiert, im Rückblick kann Josef sein Leben neu deuten. Josef ist versöhnt mit seiner eigenen Geschichte. Und das ist ein heikler letzter Gedanke. Heikel deshalb, weil man daraus nicht einen netten Kalenderspruch machen kann. Am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Denn machen wir uns nochmal für einen Moment bewusst. Menschen wollen Böses, aber Gott gedenkt, Gutes zu machen. Dann kommt man ganz schnell zu dem Gedanken, dass man irgendwie sagen kann, dann ist das Böse doch nicht böse, oder? Doch, es ist böse. Das, was Josef hier sagt, kann er im Hier und Jetzt sagen. Im Rückblick auf sein Leben, als etwas sehr Persönliches. Er hätte es kaum gesagt, als die Sklavenhändler ihn verschleppten. Er hätte es kaum gesagt, als sie ihn in einen Knast verfrachteten. Er kann es sagen, weil er erlebt hat, wie Gott die Dinge auf den Kopf stellt. Er landet als Sklave in Ägypten und dort gebraucht ihn Gott. Er konnte tun, was nötig war. Ein ganzes Land hat er in Zeiten des Hungers geleitet und bewahrt. Seine eigene Familie hat Hilfe erfahren in dieser bitteren Not, weil er vor langem diesen Weg in die Tiefe eingegangen ist. Das Volk Gottes blieb am Leben, weil Josef tat, was Gott ihm zumutete und wagte, was Gott ihm aufgetragen hat. Und Josef wird bewusst, so groß ist Gott. Solche Wege fallen nur ihm ein. Und im Rückblick kann Josef zu seinen Brüdern sagen, ihr wolltet Böses, ja, aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan, Gott auch. Ihr hattet die Kontrolle über mich, keineswegs. Gott hat alles so gewendet, dass es gut werden musste. Und das ist es am Ende, was Josef innerlich öffnet und so kann die Beziehung zwischen den Brüdern heilen. Ja, sie müssen mit ihrer gemeinsamen Geschichte leben. Aber sie müssen nicht in dieser Schuld stehen bleiben und sie müssen nicht in dieser Schuld leben. Und das ist etwas, was auch für uns gilt. Gott macht uns in Jesus ein Angebot. Bei Jesus können wir all unsere Schuld abgeben. Durch seinen Tod am Kreuz hat er für unsere Schuld bezahlt und alles auf sich genommen. Durch Jesus können wir befreit von unserer Schuld leben. egal was ich gesagt habe, egal was ich getan habe, wenn ich es zu Jesus bringe, darf ich wissen, es ist mir vergeben. Und wenn ich weiß, was Jesus mir vergibt, fällt es mir dann nicht auch leichter, meinem Nächsten zu vergeben? Oder fällt es mir nicht leichter, auf meinen Nächsten zuzugehen und ihn um Vergebung zu bitten für das, was ich falsch gemacht habe? Und ihn bitten, dass wir einander neu vertrauen können, sodass Versöhnung möglich wird? Und deshalb möchte ich dich am Ende dieser Predigt fragen, was ist dein nächster Schritt? Wofür ist deine Zeit reif? Über welche Brücke möchtest du gehen? Und ich möchte dich ermutigen, in dieser neuen Woche diesen Schritt zu gehen. Amen.